Das ist der Montag, an dem ich sagen muss, und schaut mal auf die Dinge, die wir zusammen schaffen können und nicht auf die, die uns trennen. Von wem?
Ja, Vincent Compagnie mit einer wirklich beeindruckenden, ja, mit einem beeindruckenden Statement letzte Woche.
Oder 12 Minuten absolute Power Statements, eins nach dem anderen. Und es ging um eine ganz klare Sache, die man sich auch erstmal trauen muss von Trainer zu Trainer. Und ich spoiler es gerne, wer das kann, wer so klar sein kann. Und wer das in aller Öffentlichkeit machen kann, der braucht vor allen Dingen schon eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ja, war hart ohne dich am Rosenmontag, muss ich sagen, mein lieber Thomas. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Und ich glaube, sehr, sehr viele aus unserer Wir-brauchen-Eier-Community mussten sehr, sehr stark sein. Es gab doch einige, die, wie soll ich sagen, ja, sich nicht beschwert haben, aber die gesagt haben, ja, das alles wegen Karneval, euer Ernst jetzt. Ja, unser Ernst. Und das Schöne ist, es gibt dann wirklich genau dieses Zitat, mit dem ich begonnen habe. Und es gibt tatsächlich dann auch so, wie soll ich sagen, Stimmen, die toll sind, wenn es um den Fußball geht, die beeindruckend sind. Ich weiß nicht, ob du Herrn Streich gesehen hast, der Vincent Compagnie auch nochmal ein Kompliment gemacht hat und sehr aufgelöst war. Wie hast du das Ganze empfunden auf der Bayern-Pressekonferenz, als es letztendlich ja um eine Geschichte ging auf dem Platz und dann hat er einen Trainer angezählt, beziehungsweise seine Meinung klar gesagt?
Also erstens mal haben wir nicht wegen Karneval nicht aufgezeichnet, sondern weil ich in den Dolomiten war, also in den Bergen, mein Lieber. Und ansonsten muss man sagen, dass diese 12 Minuten wirklich beeindruckend waren in dieser Klarheit, in dieser Ruhe und Eindringlichkeit, die er sie vorgebracht hat, in der Art und Weise, wie er das von allen Seiten be- und durchleuchtet hat. Dass er sich auch, ja, es ist vielleicht zu viel gesagt getraut, sondern doch, dass er einen Kollegen wie Mourinho, der ja nur eine Größe ist, auch direkt angesprochen hat, ohne dass ich jetzt sagen würde, zwischen diesen beiden gibt es niemals mehr die Möglichkeit, dass sie reden können. Das war schon ganz, ganz stark. Er hat es aus seiner eigenen Erfahrung gesagt. Also Compagnie, beziehungsweise er hat auch von seinem Vater erzählt. Und er hat das, finde ich, sehr gut mit Eusebio eingeordnet. Also das war wirklich toll, ein ganz tolles Statement. Und ich glaube, man kann natürlich am Ende auch nochmal zusammenfassend sagen, wer vielleicht das Ganze gar nicht mitbekommen hat, es ging um das Spiel in der Champions League zwischen Benfica und Real Madrid. Dass Compagnie einfach den richtigen Ton getroffen hat und egal was auf dem Platz passiert, es natürlich niemals sein kann, dass da jemand beleidigt oder herabgesetzt wird. Also ich kann jetzt auch mit dir Stress haben, aber ich würde dich ja nie beleidigen aufgrund deiner Hautfarbe oder deiner Herkunft oder wie auch immer. Ein kleiner Einschub noch. Der Gegenspieler behauptet ja, er habe das nicht gesagt. Also wir sind trotzdem immer noch in einer in einem Rechtsstaat. Jetzt bin ich mal gespannt, was eine Ermittlung ergibt dabei. Er hat gesagt, er hat ein anderes Schimpfwort benutzt, was aber nicht rassistisch ist. Und eins, das überhaupt nichts mit der Rede zu tun hat, aber eins würde ich auch gerne noch sagen, wenn Vinicius Junior in meinem Bekanntenkreis wäre, würde ich ihm auch mal sagen, dass er manche Sachen auf dem Platz einfach lassen sollte, weil dieser obszöne Jubel ist unangenehm, hat aber gar nichts mit einer eventuellen Beleidigung zu tun, damit das klar getrennt ist.
Und ich glaube, dass das Gute ist eigentlich, dass Vincent Compagnie, du hast es gerade eben angesprochen, in seiner sehr ruhigen und sehr souveränen Art, das alles vorgetragen hat und die Tür für vieles offen gelassen hat und eigentlich den Anschluss gegeben hat, damit wir solche Diskussionen, die dringend notwendig sind, weil wir leider immer noch die Problematik haben, dass solche Geschichten immer wieder passieren, im Profifußball, im Nicht-Profifußball eigentlich überall. Wir haben das Jahr 2026 und es passiert täglich. Und das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Statement gewesen, das weit über den Fußball hinausgeht für meine Begriffe. Und es ist eben auch so, und das finde ich das Angenehme, dass er mit der Art und Weise eher für eine Diskussion gesorgt hat oder sie angeregt hat, Türen aufgestoßen hat, anstatt sie zuzumachen. Und das ist schon was, was man in der Qualität vielleicht von ihm so nicht erwartet hätte. Und egal, ob das jetzt nun ein Stück weit vielleicht auch geplant und vorbereitet war oder auch nicht, ist es wichtig, dass wir, glaube ich, solche Statements haben. Und es ist nicht nur gut angekommen, sondern ich glaube, Christian Streich ist jetzt halt auch niemand, der überschwänglich andere lobt. Aber an dem Punkt, da gab es dann nochmal ein Interview, wo er zusammen mit so einer Kompanie vor der Kamera stand und hat es doch nochmal ausdrücklich auch gesagt, ist nicht der Gradmesser, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass sowas im Fußball ruhig öfter sein kann und dass wir drüber nachdenken müssen oder dass Menschen auch, die Fußball spielen und unter sich dann tatsächlich auch zu solchen Geschichten greifen, nochmal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Wahrscheinlich ist er es nicht.
Nein, vor allen Dingen ist es ja einfach so, auf dem Platz fallen auch schon mal derbere Worte. Und ich kann auch mal zu dir sagen, du Idiot, wenn du mir einen auf den Fuß trittst. Aber das hat nie hat da etwas zu suchen, dass das mit deiner Hautfarbe in Verbindung gebracht wird.
Absolut. Punkt. Absolut. Es wurde aber auch noch verrückterweise Fußball gespielt. Wo wollen wir denn den Ball mal so hinkicken? Es gibt so viele Themen.
Ja, dann lass uns doch mal vielleicht chronologisch durchgehen. Fangen wir am Freitagabend an. In Mainz gegen den HSV. Sehr schlechte Platzqualität, muss ich sagen. Fand ich erstaunlich. Sehr viele Spieler haben Probleme gehabt, überhaupt den Halt zu finden. Ich finde, dass es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden war. War ein bisschen überrascht, dass gerade in der ersten halben Stunde, obwohl der HSV ja, glaube ich, 40 Minuten zu spät kam im Bus, sie eigentlich die bessere Mannschaft waren, was auch Urs Fischer zugegeben hat. Zweite Hälfte geht dann eher an Mainz, auch mit der großen Chance nochmal hinten raus. Deshalb Punkteteilung völlig okay. Man muss oder darf aber trotzdem auch nochmal nachfragen. Diese Szenen zu den beiden gelb-roten, nicht gegebenen gelb-roten Karten. Zuerst die Szene mit Silas, der sich gelb einfängt für ein ziemlich übles Foul. Da sage ich dann trotzdem noch kurz vor der Pause im Sinne des Fußballs, auch wenn ich jetzt mal mein HSV-Herz beiseite lege, er will schon irgendwie zum Ball. Da kann man als Schiedsrichter vielleicht noch sagen, hey, das ist der allerletzte, wenn du jetzt noch einmal eine Fliege anpustest, dann fliegst du vom Platz. Aber Dominic Kohr nach der Pause, der den Fuß auch wieder drauf hält, also das ist eine glasklare gelb-rote Karte. Und da sind wir dann bei einem Bereich, der hat auch nichts mehr mit dem VAR zu tun. Da habe ich das Gefühl, dass im Moment dieser Blick für die Situation gerade in einer Häufung nicht getroffen wird, der schon alarmierend auch für die Zuschauer ist. Ja, wie gesagt, es war für mich eine gelb-rote Karte, hätte sicher das Spiel verändert, aber am Ende ein verdientes 1:1. Und ich weiß nicht, hast du auch den Eindruck, ich meine, das ist ja auch keine Sache für den VAR, aber das wäre gelb-rot gewesen, dass die Schiedsrichter einfach im Moment so ein bisschen die Verantwortung, dass sie gar nicht mehr ihren eigenen Wirkungsbereich so richtig einschätzen können, durch die ganzen Diskussionen auch?
Sehe ich ganz genauso. Es ist für mich inzwischen eine Farce. Also es ist auch so, dass wir jede Woche über den VAR sprechen, egal ob im Doppelpass, bei Sky, bei DAZN, überall ist es Thema. Und ich finde, das nimmt einen Raum ein, der einfach viel zu viel ist. Also wir wollten doch eigentlich genau das Gegenteil von dem erreichen mit dem VAR. Nämlich mehr Klarheit, mehr Fairness. Und davon sind wir einfach meilenweit weg. Und ich bin komplett bei dir, dass jetzt kann man natürlich anfangen und es immer wieder weiter diskutieren. Es bringt uns nicht wirklich weiter. Also der VAR, wenn du jetzt einfach mal einen Strich drunter machen würdest, jetzt mal abgesehen davon, ob irgendeine Statistik jetzt sagt, dass es fairer geworden ist oder nicht. Die Statistik würde ich gerne A mal sehen, B ist sie valide. Vielleicht gibt es das ja. Auf der anderen Seite, was ich viel wichtiger finde, ist, es zerstört eben meiner Meinung nach, und darüber haben wir oft gesprochen, den Sport. Wenn es so ist, dass die Schiedsrichter die Verantwortung abgeben, kann man ihnen ja auch einfach die Hälfte des Honorars kürzen dann pro Spiel. Geht ja auch. Also ich finde es, nein, Spaß beiseite, es ist total lächerlich. Also die ganze Diskussion um den VAR hat uns jetzt in eine Situation gebracht, wo wir den Fußball so langsam, aber sicher immer weiter zerstören. Es macht einfach keinen Spaß. Und wenn du dann so ein Spiel siehst, dann bin ich happy eigentlich über Muheim, der sagt, ich habe noch nie so ein Treterspiel gehabt wie das, dass es wenigstens mal klare Worte gibt dann irgendwie. Aber das hilft am Ende des Tages auch nicht. Also du hast einen DFB, du hast einen DFL, du hast Entscheider, die das diskutieren müssen. Und ich finde, es ist Zeit, das wirklich endlich mal zu diskutieren. Wie siehst du es?
Ja, also wie gesagt, ich sehe die große, ich möchte auch nicht jede Folge jetzt immer über den VAR reden. Ich sehe nur das Problem, dass wir im Moment, glaube ich, eine Verunsicherung komplett bei den Schiedsrichtern haben. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie, wenn sie mal einen Fehler machen, relativ allein gelassen werden. Ja, die Aussage gegen so eine Tretertruppe habe ich lange nicht gespielt. Wobei zur Wahrheit gehört auch, er sagt dann danach, gut, die sind im Abstiegskampf, da kann ich sie sogar verstehen, wie wir auch. Ich weiß jetzt nicht, ob du direkt das verallgemeinern musst als Tretertruppe. Es war in dem Fall aber tatsächlich hart. Und Mainz hat natürlich mit Chor zum Beispiel auch ein paar Spieler, die gerne mal draufgehen. Amiri, der dann sagt, ja, so eine Truppe müssen wir doch schlagen. Naja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann die feine Klinge ist, weil wie gesagt, in der ersten Hälfte für mich der HSV auch die bessere Mannschaft war. Klar ist, im Abstiegskampf geht's um sehr, sehr viel. Es ist brutal eng. Beide Mannschaften bleiben auch da drin. Also da hat sich auch noch keiner abgesetzt. Allerdings hat zum Beispiel Mainz, obwohl sie sich ja auch klar verbessert haben unter Urs Fischer, in den letzten Wochen natürlich auch wahnsinnig profitiert. Also Wolfsburg, Leipzig, Elfmeterentscheidungen. Ich glaube, gegen Augsburg gab es auch noch eine, die einfach echt absurd fast waren. Ja, jeder Pfiff, der jetzt kommt, weil es auch unten so eng ist, kann natürlich brutal sein und auch über die sportliche Existenz entscheiden. Gucken wir mal auf den Samstag, würde ich sagen. Und starten da mal mit Wolfsburg gegen Augsburg. Glaubst du, dass Daniel Bauer noch lange die Geschicke an der Aller in der Hand hat auf Wolfsburger Seite?
Tja, schwierige Frage, vor allen Dingen deshalb, weil der Verein hat sich ja ein Stück weit hinter ihn gestellt, hat ihm auch eine Art Jobgarantie gegeben. Ob das jetzt nach diesem Spiel immer noch so ist, lasse ich mal einfach offen. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Man sieht einfach keine Verbesserung. Es ist so, dass es augenscheinlich nicht so ist, dass diese Wundertrainer, die dann kommen, irgendwo aus der zweiten Reihe, junge Kerle, die dann vielleicht einfach gezogen werden und man hat die Sehnsucht, dass es so funktioniert wie mit Xabi Alonso oder auch mit Vincent Kompany. Dann denkt man, ja, dann hat man doch in der eigenen Reihe noch jemand. Vielleicht probiert man es einfach damit und es ist auch nicht so teuer. Ich weiß nicht, ob das richtige Konzept ist. Und es sieht so aus, als ob es das nicht so ist. Wir können auch gleich mal nach Gladbach gucken. Da ist es ja ähnlich. Also es gibt so ein paar Beispiele, wo du einfach merkst, es ist eine gewisse Ohnmacht am Start. Und das finde ich bedenklich, vor allen Dingen, wer auch immer Fan von Wolfsburg ist, ich kenne keinen, aber es wird sie geben, da wird man sich ja auch irgendwann mal fragen, so Leute, habt ihr eigentlich noch ein Konzept? Wie siehst du es?
Ja, ich frage mich eigentlich, was Peter Christiansen, dein dänischer Landsmann, der ja da für die Sporttransfers zuständig ist, was der hauptberuflich macht. Also das muss ich jetzt wirklich mal fragen. Also das ist wirklich, ich kenne Wolfsburg-Fans, trotzdem tut es mir leid, es zu sagen. Also wenn du allein siehst, wie wenig Zuschauer da schon wieder waren in so einem wichtigen Spiel.
Ja, deshalb habe ich es gerade gesagt.
Das ist ja, klar, natürlich. Ja. Du hast es deshalb mit der feinen Klinge gesagt. Ja. Ich meine, du bist der feine Klinger, du bist der Zehner aus Baden-Baden. Ich bin dann eher so der fliegende Rasenmäher. Ja. Also für mich, ich würde Wolfsburg nicht vermissen. Ich sag's ganz klar. Das hat ja nichts mehr mit dieser Mannschaft zu tun, die damals Meister oder Pokalsieger wurde oder in der Champions League begeisternde Abende gemacht hat.
Mit Kevin De Bruyne, ja.
Ja, das ist ein völlig, Dzeko, Grafitsch, das ist ein völlig seelenlos zusammengewürfelter Haufen, wo eine Kohle verbrannt wird. Das ist wirklich, das ist der Saukraus. Die kaufen Spieler ein, wie Vini Sousa, der soll der Mittelfeldspieler in der deutschen Bundesliga werden. Der spielt erstmal gar nicht, dann irgendwann graben sie ihn wieder aus. Auf dem Platz laufen ungefähr, Beispiel Wavro, laufen 5-6 Spieler rum, die sie alle schon verkaufen wollten. Dann kaufen sie ganz hektisch nochmal nach im Winter. Die Mannschaft ist überhaupt nicht auf Abstiegskampf ausgelegt. Dann gewinnt der Interimstrainer oder holt ein paar Punkte. Dann wird ihm das Vertrauen bis zum Saisonende ausgesprochen. Ich finde, er wirkt auch schon relativ ratlos. Es gibt auch die eine oder andere Phrase. Also, ja, das ist natürlich ein Genickschlag. Also für Augsburg ist das natürlich ein absoluter Big Point. Und man sagt ja immer, wenn man sich die Qualität der Spieler trotzdem anguckt, was dieser Kader auch kostet, dann würde man sagen, die können eigentlich nicht absteigen. Aber es sind schon Mannschaften abgestiegen und also auch mit einer gewissen Einzelqualität der Spieler. Und wie ich gerade eben gesagt habe, ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft sich untereinander zerreißt, für sich, für die Mannschaft, für den Standort. Es wirkt wie ein richtiger, ja, das wirkt wie ein richtig zusammengewürfelter Haufen. Und Wolfsburg hat sich in den letzten Jahren ja schon ein paar Mal energisch für die zweite Liga beworben. Ich würde sagen, komm, dann macht jetzt den Schritt. Dann steigt einfach mal ab.
Ja, aber dann ist es doch so, dass der Klassiker irgendwie, VW wird wahrscheinlich die Budgets kürzen, es werden viele Spieler gehen oder verkauft werden müssen, dann hast du doch da aber spätestens eine Situation, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann vielleicht einfach auch mal runter, wirklich weiter runter geht, oder? Ich glaube, dann verlieren doch die Konzernbosse da oben in Wolfsburg schon die Lust. Also ich meine, uns würde es jetzt wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, würden wir uns am Baum noch reiben, aber es ist schon auch krass, was da passieren könnte, wie ich finde, weil es ja immer wieder die Diskussion auch gibt aus der VW-Konzernzentrale, wo ich übrigens tatsächlich wirklich so ein paar kenne. Und die Frage ist immer wieder so, macht das jetzt noch Sinn oder macht das gar keinen Sinn? Und wenn, wie macht das Sinn? Also ich glaube, wenn diese Diskussion geführt wird, dann hat man vielleicht die besten Tage von Wolfsburg in Sachen Fußball gesehen.
Ja, wir gucken aber mal. Hast du vollkommen recht.
Es ist nämlich tatsächlich wieder spannend hinten. Also du siehst Wolfsburg jetzt mit 20 Punkten.
Es war die ganze Zeit spannend.
Naja, aber jetzt noch mehr, weil nämlich Pauli gewonnen hat und Bremen verloren hat. Und jetzt ist Bremen auf dem direkten Abstiegsplatz. Pauli auf dem 16. Und der Tune-Effekt, also man kann ja ein Auto tunen, aber Bremen kann man schon mal nicht tunen. Oder?
Wow.
Entschuldigung. War wieder so ein Radio-Witz. Also, ja.
Ja, okay. Also Respekt vor deiner Vergangenheit. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir sprechen erst nochmal den Samstag durch, aber es passt thematisch natürlich gut, dass wir jetzt bei dem Spiel sind. Ja, irgendwie schon ein bisschen ein ziemlich kurioses Spiel, denn ich habe gestern mal drauf geguckt, gestern Abend nochmal. Bremen war ja eigentlich die klar dominierende Mannschaft. Am Ende gibt's einen X-Goals-Wert von 1,55 für Werder und 0,2 für St. Pauli. Also ich glaube, man kann da durchaus von einem glücklichen Sieg sprechen, wenn man vor allen Dingen auf den brutalen Torwartfehler von Mio Backhaus schaut, der, finde ich, bislang echt als junger Torwart eine richtig gute Saison spielt. Das kann auch jedem Torwart mal passieren. Das ist auch schon jedem Torwart mal passiert. Ist sicherlich für Werder jetzt nicht optimal, dass es ausgerechnet in diesem Spiel passiert, weil, wie du sagst, mit diesem Sieg holst du ja St. Pauli absolut wieder zurück in den Wettbewerb. Auch beim zweiten Tor, als es dann 1-1 steht, gibt es da einen Chipball von ihm auf Bittencourt. Das ist der kleinste Spieler am Platz. Die sind relativ offen und relativ nach vorne orientiert, laufen da praktisch in so einen Konter rein, also der vom eigenen Torwart anfängt. Ja, also für Werder ist das natürlich der Worst Case jetzt. Du hast drei Spiele mit dem neuen Trainer, der holt keinen Punkt. Was man so hört, kommt er gut an intern, aber die Zeit, wo man gut intern ankommt, wo Leute wie Fritz und Jun und Niemeyer sympathisch sind, die ist natürlich eigentlich aufgebraucht, weil da geht es jetzt gerade um die sportliche Existenz. Ich habe mal geschaut, die nächsten vier Spieltage von Werder, die spielen jetzt zu Hause gegen Heidenheim am nächsten Wochenende, dann spielen sie bei Union Berlin, dann spielen sie, glaube ich, zu Hause gegen Mainz und in Wolfsburg. Also du hast eigentlich nur noch Mannschaften, die um dich herum sind, und es ist ja eigentlich, jedes Wochenende stellt sich Marco Friedl hin als Kapitän, erzählt eigentlich immer dasselbe. Es hat sich auch seit Horst Steffen auf Tune, die ich beide sehr mag, es hat sich eigentlich nichts geändert, und wenn du drauf schaust mit Friedl, Stark, Linnen, Stay, Schmidt, Puertas, also zweimal Schmidt, hast du ja eigentlich Spieler, die, wie soll ich sagen, die eine gewisse Erfahrung auch mitbringen. bist halt vorne relativ harmlos, ob Krüll oder Top, schießt halt wenig Tore. Das mit Boniface war ein totaler Flop und die Spieler geben es ja mittlerweile auch zu, sie haben gar kein Selbstvertrauen mehr. Ja. Also das ist für Werder schon eine sehr beängstigende Situation, obwohl man auch da sagen würde normalerweise, und das eint ja Wolfsburg und Gladbach, naja, wenn ich mir die einzelnen Spieler angucke, also absteigen dürftest du damit normalerweise nicht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass das im Moment, auch wenn ich sehe, die gehen zur Kurve, dann schreit da irgendeiner, verpisst euch. Also erst, wenn sie nicht zur Kurve gehen würden, würden alle sagen, jetzt gehen sie noch nicht mal mehr zu den Fans. Dann gehen sie hin, dann bepöbeln sie ein paar, dann drehen sie wieder ab, dann pfeifen die anderen noch mehr. Ich habe das Gefühl, dass das, auch wenn du dir mal so Deichstube, das ist ja ein sehr gut informierter Portal, genau, ne? Wenn du es anguckst, das ist schon sehr vergiftet in Bremen, die ganze Situation. Wie siehst du diese Atmosphäre?
Ja, schlimm. Also ich finde, gibt ja, ja, wir können auch gleich noch zu einem anderen Beispiel kommen. Also es gibt, finde ich, einfach jetzt deutlich einfach zu viel Gewicht in den Kurven oder auch bei der aktiven Fanszene. Trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass so eine Mannschaft, die teilweise ja dann auch immer von denen getragen wird, dann vielleicht noch verunsicherter ist. Vor allen Dingen, wenn du dann von einem der führenden Ultras irgendwie wieder weggeschickt wirst tatsächlich, dass also jemand auf den Platz läuft und die dann, also das sind ja Szenen, die sind ja Wahnsinn, wo ich mir denke, so, wie kann es bitte sein, dass eine aktive Fanszene dann darüber bestimmt, was eine Mannschaft zu tun hat. Also da ist dann für mich spätestens der Punkt erreicht, wo man sich dann mal überlegen muss, auch als Verantwortliche, Clemens Fritz hat ja in dem Fall auch gesagt, dass er auf die Ultras zugeht und die Situation auch beruhigen will. Vielleicht kann er das, ich weiß es nicht. Aber ich finde, an der Stelle es ist es wirklich einfach ausgereizt. Und da finde ich es auch bedrohlich und da finde ich es auch unangenehm. Und ich finde, das hat dann wiederum auch nichts mit einer guten Art Fußball zu tun. Also ich meine, dass das Emotionen sind, dass man vielleicht auch in Sorge ist um den Abstieg, dass man auch sauer ist. Und keine Ahnung, das gehört zum Fußballgeschäft irgendwie mit dazu. Das ist eben der Unterhaltungsfaktor. Aber wenn es dann in Machtdemonstrationen geht, finde ich es nicht nur unangenehm, sondern hat auch mit Fußball nichts zu tun.
Also sehr, sehr, sehr gutes Statement von dir, weil ich bin auch der Meinung, was erwarten denn jetzt diejenigen, die da weggeschickt haben, okay, dass da Werder hinfährt und jetzt einfach mal St. Pauli mit 4-0 auseinandernimmt, also dass die Mannschaft kein Selbstvertrauen hat und jetzt auch keinen guten Fußball spielt, das ist ja offensichtlich, aber gestern kann man ja nicht sagen, dass sich da hat irgendeiner hängen lassen, also für meine Begriffe als Fan muss ich doch versuchen, meine Mannschaft im Abstiegskampf zu unterstützen, man darf auch artikulieren, wenn es bodenlose Leistungen gibt, das ist doch gar keine Frage. Das muss übrigens auch jeder Fußballprofi auf dem Niveau von dem Druck her aushalten. Aber dass sich, wie wichtig sich manche dann da nehmen, also sie entscheiden darüber, kommt jemand in die Kurve oder nicht. Also ganz ehrlich, das geht mir schwer auf die Nerven.
Wie lange ist denn Eugen Polanski noch Trainer in Gladbach? Da haben wir das nächste Problem, Kind. Da gab es große Euphorie. Ich glaube, da hat Ruven Schröder das auch richtig gefeiert, dass Polanski da ist, hat eben den Vertrag verlängert, beziehungsweise als Cheftrainer einsortiert. Und ab da ging es eigentlich abwärts. Da war es dann irgendwie so, dass die Ergebnisse nicht mehr stimmten. Jetzt ist man ähnlich übrigens wie Deichstube, hörst du eben aus der Fanszene und auch aus den sozialen Netzwerken nichts Gutes mehr so richtig. Da dreht sich das gerade wieder. Ist es da einfach so, dass man das Gesicht nicht verlieren will, sondern nach dem Motto, hätten wir doch mal ein wenig warten sollen, hat Herr Schröder sich da vielleicht auch anzünden lassen von der Euphorie, dass man, Beispiel von gerade eben, eigene Reihen da jetzt jemanden hingesetzt hat, der vielleicht dann doch noch nicht erfahren genug ist, in so einer Situation einen so großen Verein zu übernehmen. O-Ton übrigens auch, Ruven Schröder. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das einsortierst.
Ich muss eine ganz leichte Korrektur machen. Er war ja schon von Roland Wirkus eingesetzt worden als Interimstrainer, Polanski.
Als Interimstrainer, ja. Ja, ja.
Ja, ja, nee, aber er war dann auch als Interimstrainer und dann hat er ihn auch schon bestätigt gehabt, Wirkus. Und dann kam Ruven Schröder und hat aber gesagt, okay, ich gucke mir das auch an, aber ich habe ein gutes Gefühl. Also es war eher so eine Bestätigung von Schröder.
Aber er hatte den Vertrag noch nicht. Das kam erst unter Ruven Schröder, ganz sicher.
Bist du dir sicher?
Ja, ganz sicher, ganz sicher.
Okay. Jedenfalls war Polanski, wie soll ich sagen, so immer diese heimische Sehnsucht von allen in Gladbach. Oh, endlich einen mit Stallgeruch, einen von hier, einer, der nahbar ist. Und man hat ja auch von der U23 gehört, was das für ein toller Trainer ist. Und irgendwie haben alle gedacht, okay, also wenn Seoane und Virkus endlich weg sind, die beiden, dann wird ja alles gut. So, dann war es ja am Anfang, war es ja ein relatives Desaster. Erinnert sei an das 4-6 gegen Frankfurt, wo es ein 0-6 war. Und dann kamen 5 Spiele, wo Borussia 13 Punkte geholt hat. Da gab es zwar dann den Stimmungskiller, gegen St. Pauli im Pokal ausgeschieden zu sein. Aber man hat gedacht, okay, das wird eine Saison im ruhigen Fahrwasser. Es gibt sogar Leute, die haben nach dem 4-0 gegen Augsburg gesprochen, dass die Borussia vielleicht nochmal Richtung Europa schauen kann. Soll es berühmte Podcaster zum Beispiel gegeben haben. Und seitdem ist der Stecker wie gezogen, muss man ehrlich sagen. Und jetzt müssen wir dann auch wirklich mal über den Trainer sprechen, der, finde ich, so seit dem Winter auch so ein bisschen seinen Kompass verloren hat. Wenn ich mich dran erinnere, in Hamburg haben sie bodenlos gespielt. Da mussten sie eigentlich 4-0 das Spiel verlieren. Da spricht er davon, dass nach der letzten halben Stunde sogar noch ein Sieg möglich gewesen wäre. Insgesamt wirkt er auch sehr verbissen und eher so negativ, auch ein bisschen in der Außendarstellung. Also man hat ja immer so, wenn man etwas Junges, Frisches haben will, dann wünscht man sich ja auch, dass das so ein bisschen nach außen rüberkommt. Und man muss jetzt auch mal sagen, wenn du dir die Mannschaft anguckst, wen hat er denn eigentlich weiterentwickelt? Also welcher Spieler ist deutlich besser geworden? Boah, und wenn du dann drauf guckst, Dix hat ein bisschen mehr Verantwortung, Engel hat eine gewisse Rolle und das war's eigentlich. Tabakovic hat, der trifft, obwohl den ja viele schon abgeschrieben hatten, dann so ein Experiment wie Scully auf der rechten offensiven Außenbahn, boah, weiß ich nicht. Und ich bin gestern im Zug mit vielen, also da saßen viele Gladbach-Fans drin, die auch natürlich diskutiert haben, die auch in Sorgen waren. Und ich habe schon das Gefühl, ich habe auch mit Ruben Schröder gesprochen, ich war ja gestern für Sky da, der gesagt hat, wir werden uns unter der Woche mit der Mannschaft zusammensetzen, wir werden das zusammen besprechen mit dem Trainerstab, ganz klar. Also da muss man, glaube ich, keine große Prognose machen. Wenn das gegen Union in die Hose geht, dann war's das für Eugen Polanski. Weil dann, glaube ich, die Panik um sich greift, dass du wirklich absteigst, was auch in der finanziellen Situation für Borussia eine Katastrophe wäre. Und es ist irgendwie so eine komische, auch wenn du das Spiel gestern siehst, das war ja nicht komplett schlecht. Das war völlig okay. Aber so diese letzte Verbissenheit, diese Gier, hier, wir stemmen uns hier gegen den Abstieg. Wir sind konsequent vorne, die kriegen Gegentore, das ist Slapstick. Das ist wirklich eine besorgniserregende Situation, wo man das Gefühl hat, ach, wir haben eigentlich einen Trainer, der zum Verein passt. Die Mannschaft ist ganz gut. Wir haben einen neuen Sportchef. Das wird schon irgendwie gehen. Also Alarmstufe, dunkelgelb, würde ich sagen.
Irgendwie finde ich es auch schade. Bin ich
ja,
ganz ehrlich.
Das ist ja gar keine Frage. Also ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich große Sympathien für Borussia Mönchengladbach habe und dass so ein Verein in die Bundesliga gehört, da gibt es ja gar keine Frage zu.
Oh, das ist jetzt so ein Satz, das wird viele Kölner Fans auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also die Bayern-Fans, die hast du ja schon auf deiner Seite. Die Kölner Fans spätestens jetzt nach diesem Satz auch.
Ja gut, aber ich würde ja auch sagen, dass Köln in die Bundesliga gehört. Also habe ich dann jetzt alle Gladbacher gegen mich? Also wer jetzt hier bestreitet, dass Gladbach oder Köln oder Vereine wie Schalke in die Bundesliga gehören, da kann ich jetzt auch nicht helfen.
Ja, dann kommen wir doch zu einem Verein, wo wir beide irgendwie immer wieder gesagt haben, brauche ich auch nicht unbedingt in der Bundesliga. Also es gibt ja nur so 2, 3, aber Hoffenheim gehört dazu. Die waren jetzt zu Gast in Müngersdorf und es gab ein 2-2 und es war wohl das Tor des Jahres, kann man sagen, von Ragnar Ache, oder?
Du hast übrigens recht, ich habe nochmal nachgeguckt. Verlängert wurde er dann tatsächlich unter Ruben Schröder. Also herzlichen Glückwunsch. Das nächste Essen geht auf mich.
Sehr gut.
Problem ist, dass du natürlich immer Böff Wellington isst. Okay, also weiter. Auf wen hast du gerade angesprochen?
Ich habe auf eine, die man nicht braucht, angesprochen, nämlich auf Hoffenheim, die zu Gast in Köln-Müngersdorf waren. Und da geht es ja auch letztendlich, zumindest was Köln angeht, auch um den Blick nach unten. Oder ging es zumindest. Oder ging es, also geht es eigentlich noch. Und es war das Tor des Jahres von Ragnar Ache. Das muss man schon sagen, oder?
Ja, das würde ich sagen, das wird jetzt relativ schwierig, das in den verbleibenden 10,5 Monaten noch zu überbieten. Ja. Also ein Satz nur zu Hoffenheim, weil wir ja oft darüber gesprochen haben. Brauche ich auch nicht, sehe aber ein, dass die wenigstens attraktiven Fußball spielen und in dieser Saison sogar sehr attraktiven Fußball und wahrscheinlich am Ende auch zu Recht dann von der sportlichen Leistung her in die Champions League einziehen. Ja, Köln auch ein unfassbares Tor. Ich weiß gar nicht, wie hoch der springt. Das ist ja fast, der könnte ja beim Trampolinspringen olympisch dabei sein. Ache, sehr gute erste Hälfte vom FC. zweite Hälfte, wo sie auch sehr leiden mussten. Am Ende geht das dann, glaube ich, sogar in Ordnung, dieses Unentschieden. Und es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der sagt, der Trainer wurde zu seinem Glück gezwungen, weil Thielmann sich verletzt hat, konnte Martel dann reinbringen und deshalb hat Kaminski endlich mal wieder in der alten Rolle gespielt. Ja, auf der Habenseite von Kwasniok und vom FC ist, dass man noch nie unter den letzten dreien war, dass man bisher punktemäßig als Aufsteiger eine Saison spielt, die völlig okay ist und dass die Spiele auch teilweise wirklich einen Unterhaltungscharakter haben. Auf der anderen Seite, der Vorsprung schmilzt so langsam beständig. Diese permanenten Personalrochaden ist die Frage, ob das eine Mannschaft sicherer macht. Dazu natürlich ein Trainer, der auch quasi seines Wesens natürlich immer jemand ist, der auch mal für einen Aufreger so sorgt. Die spielen jetzt in Augsburg, der FC. Und ich weiß gar nicht, wer kommt danach. Ich glaube, danach kommt Dortmund nach Müngersdorf. Dortmund,
ja, genau.
Also genau. Köln ist auf jeden Fall auch dabei, hat aber zumindest von der Spielweise, von dem, was wir heute schon besprochen haben, spielt der FC eigentlich im Moment einen attraktiveren Fußball. Das muss man schon sagen.
Fand ich auch. Also ich war im Stadion und habe gedacht, okay, das ist ein, also sie haben teilweise, haben sie irgendwie wieder so viel zu viele Räume gelassen, wo du gemerkt hast, Hoffenheim kommt natürlich dann sofort auch besser ins Spiel. Es war jetzt ein, Gott sei Dank, für alle Fans des 1. FC Köln, ein etwas schlechteres Spiel von Hoffenheim. Sie hatten nicht wirklich so die Power, sie waren nicht so da, es war nicht dieses brutale Anlaufen, es war nicht diese Dominanz auf dem Platz. So war es nicht und das war, glaube ich, einfach auch ganz gut für die Kölner auf der anderen Seite. Und das ist eben sowas, was du immer hast bei Köln, dass du immer das Gefühl hast, boah, es kann auch immer was passieren, weil so sicher stehen sie dann teilweise einfach auch nicht, auch in der Abwehr nicht. Und dann hast du auch so das Gefühl, diese ganzen Diskussionen, die rund um diese Mannschaft sind, die sind halt einfach auch ein bisschen viel. Haben wir das ja auch schon ein paar Mal besprochen, die ganzen Diskussionen um Ache, aber vor allen Dingen auch um Elmaler, der nach hinten ungefähr gar nicht mitgearbeitet hat. Also das ist tatsächlich wirklich in der Manier eines Stoßstürmers, der irgendwie vorne wartet, aber einen Ball kriegt und dann irgendwie die Dinge machen kann, die es halt Elmaler machen kann, hat sein Tor gemacht und dann hast du diese ganzen Diskussionen so nach dem Motto, ja, wir haben ja doch recht gehabt, du musst ihn einfach nur von Anfang an spielen lassen. Also da will ich mich gar nicht einklinken. Ich will mich gerne noch mal in einen Punkt einfädeln, den wir gerade eben schon hatten, nämlich die Gewalt und die Macht und den Wumms der Fanszene. Es gab ja zwei Sachen, wir konnten das nicht besprechen, weil du in den Dolomiten warst, aber es gab ja beim Spiel oder beziehungsweise als man zum Spiel nach Stuttgart gefahren ist, sind Fans angehalten worden beziehungsweise von der Polizei abgefischt worden. Und da ist es so, dass man relativ oft und häufig gehört hat, dass es ja im Grunde genommen überhaupt nicht rechtens von der Polizei. Es ist Freiheitsberaubung. Ich habe es in unserem dem Podcast, den wir beide sehr mögen, Dreierkette Köln, auch gehört, dass man sich da sehr drüber aufgeregt hat. Wo ich dann aber auch gesagt habe, liebe Leute, ganz ehrlich, wir reden hier davon und gut informierte Kreise wissen das auch, dass da schon auch Fans des 1. FC Köln schwarze Masken anhatten, ready waren und man eine lustige Prügelei gegen Gladbacher Fans irgendwie anzünden wollte. Wenn die Polizei von sowas einfach Wind kriegt, dann ist es so in Deutschland, verrückterweise, so ist die Gesetzeslage, dass im Sinne der Prävention selbstverständlich auch Fans zurückgeschickt werden können. Ich verstehe diese Diskussion ehrlicherweise überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht, das sind alles kluge Menschen, von denen ich das übrigens auch gehört habe, wo ich mir dann gesagt habe, einmal Kopf einschalten, einmal Rechtslage prüfen und die Prävention der Polizei einfach mal angucken. Und wenn wir solchen organisierten Quatsch haben, macht das übrigens auch den Fußball kaputt. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, nämlich, dass man dann als Fanszene im Stadion protestieren wollte und 12 Minuten schweigen wollte. Gut, haben wir. Ist halt die Frage, hilft das dann einer Mannschaft? Und dann gibt es einen medizinischen Notfall. Da stürzt also ein 90-Jähriger im Bereich Ost und muss reanimiert werden und verstirbt später in der Klinik. Die Ultras beschließen, dass sie das gesamte Spiel ruhig sind, nichts machen. Und Lukas Kwasniok stellt sich dann auf der PK hin und raunt, muss man sagen, etwas wie naja, das ist uns jetzt schon öfter mal passiert, dass die Fans dann nichts gemacht haben und ruhig waren, hilft uns dann auch nicht so richtig gut. Also, wo du dann siehst, was passiert denn da in den Köpfen? Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie ordnest du das denn ein? Für mich ist es teilweise wirklich schwer zu ertragen und die Reaktion von Lukas Kwasniok, den wir jetzt auch ein paar Mal schon einfach auch kritisiert haben, da frage ich mich dann, was ist da eigentlich los? Viele Aspekte, bin auf deine Meinung gespannt.
So, also kommen wir zu dem ersten Fall, den ich ja gar nicht so mitbekommen habe. Ich habe das im Rückwirkend gelesen, weil ich war, wie gesagt, auch gar nicht in Deutschland. Da muss ich sagen, bin ich vollkommen auf deiner Seite. Ich weiß jetzt nicht über diesen Parkplatz festsetzen, ob die wirklich schon Masken anhatten, das weiß ich nicht. Aber was mir in letzter Zeit insgesamt auffällt, ist, dass die Polizei immer der Sündenbock ist. Also es gab da irgendwie einen Vorfall beim Spiel Hertha gegen Schalke, da hieß es, die Polizei hat völlig unangemessen reagiert. Es ist immer die Polizei, die schuld ist. In Leverkusen war es die Polizei schuld, weil da angeblich Nacktkontrollen im großen Stile. Am Ende hat die Polizei gesagt, es waren genau zwei Leute, die Polizei bekannt waren, die da irgendwo kontrolliert wurden. Also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt, die glauben, sie sind wichtiger als der Fußball. Da wird ja wahrscheinlich sogar noch jede Schlägerei unter irgendwelchen Hooligans verherrlicht. Wir sind für die Firma, stehen wir ein oder sowas. Ja. Ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Die Polizei, bei der Polizei sind wahrscheinlich auch nicht alle nur weiße Schafe. Aber die Polizei in Deutschland sorgt für Recht und Ordnung. Punkt. Und wenn die Polizei die Meinung hat, irgendjemand will sich da prügeln und das ist gesundheitsgefährdend oder was weiß ich nicht alles, dann darf die Polizei auch eingreifen. Bin ich vollkommen bei dir. Ich kann es irgendwann nicht mehr hören, wie das immer so, ach ja, da die armen Fans, und damit meine ich jetzt alle Fans, damit meine ich jetzt nicht nur, weil es jetzt der Fall vom FC war. Es wird immer so getan, als wenn die Polizei einfach willkürlich irgendwo eingreift, kotzt mich an. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, dass es dann in 12 Minuten Stimm und Protest gibt, ja, das müssen sie dann selber mit sich ausmachen, weil ich glaube, dass das der Mannschaft nicht hilft. Und dann kommt der nächste Fall, wo ich sage, es ist einfach ein Zeichen von gegenseitigem Respekt. Das ist ja in letzter Zeit sehr häufig vorgekommen, dass im Stadion was passiert ist und dass dann beide Fanlager sich darauf verständigen, ihre Mannschaft nicht zu unterstützen. Das wiederum finde ich auch klasse, dass das dann selbst funktioniert zwischen Köln und Hoffenheim. Ich glaube, die Kölner nehmen die Hoffenheim eigentlich sonst gar nicht ernst als Konstrukt, aber dass das dann funktioniert. Jetzt kannst du tatsächlich auch mal eine Diskussion darüber führen, wenn die betroffene Person, leider ist dieser Mann ja verstorben, der gestürzt ist, ganz schlimm, mein Beileid, auch an die Familie. Jetzt kannst du darüber diskutieren, wenn jemand auf dem Weg ins Krankenhaus ist, wenn er also nicht mehr im Stadion ist, ob das einem Fan, wenn du ihn vorher fragen würdest, du, wenn dir irgendwann mal was im Stadion passiert, möchtest du dann, dass den ganzen Spiel kein Support mehr da ist, oder möchtest du, weil es dein Herzensclub ist, dass die anderen, die noch da sind, deinen Verein unterstützen? Das kannst du ja sicherlich irgendwann mal eine Diskussion darüber führen, wenn nicht gerade derjenige noch im Stadion behandelt wird. Aber die Art und Weise, wie das Lukas Kwasniok gemacht hat, mit so einem, wie ich finde, völlig schiefen Eingangsstatement, vergleicht das irgendwie mit Kompanie. Und dann weiß man gar nicht, wo will er jetzt eigentlich genau hin. Und dann habe ich am Anfang noch gedacht, vielleicht hat er gar nicht mitbekommen, wie schlimm es um den Mann stand. Das ist aber dadurch relativiert worden, dass es eigentlich jeder wusste, auch die Spieler, die teilweise sehr gute Interviews dazu gegeben haben. Dann würde ich sagen, ist das schon so eine gewisse Vermischung und vielleicht auch Verballhornung der Situation. Ich weiß bis heute nicht genau, wo er da eigentlich jetzt drauf hinaus wollte. Und würde jetzt aber auch nicht moralisch den Zeigefinger heben wollen, sondern würde vielleicht sagen, vielleicht bist du nach einem Spiel als Trainer auch so voller Adrenalin. Aber wenn ich es noch für Kwasniok schmeichelhaft sagen will, dann würde ich sagen, Thema völlig verfehlt.
Ja, danke. Dann sind wir da ja auf einer Linie. Lass uns mal ein bisschen nach oben gucken und knöpfen uns vielleicht mal so ein bisschen der Reihe nach. Gehen wir vielleicht ganz kurz irgendwie auf Heidenheim gegen Stuttgart ein. Was war denn das bitte für ein Spiel? Also du denkst irgendwie, Heidenheim haben wir uns jetzt irgendwie langsam von verabschiedet und dann passieren da wirklich völlig wilde Dinge. Bis zu einem Elfmeter, beziehungsweise bis zu einem Tor, das zurückgenommen wird, einen Elfmeter, das Spiel wird gedreht. Also da auch wieder der VAR mittendrin im Geschehen. Am Ende gibt es dann Stimmen, die irgendwie sich nur noch wiederum mit dem VAR beschäftigen und nicht mehr mit dem Spiel. Wie siehst du das?
Ja, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also erstmal muss man sagen, dass der VfB, ich war am Donnerstag mit in Glasgow, international eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Der VfB hat aber auch große Probleme nach Europapokalspielen in der Woche darauf. Punkt abgegeben gestern in Heidenheim verloren, in St. Pauli verloren beim HSV. Also anscheinend scheinen sie diese Mehrfachbelastung doch irgendwie noch nicht so ganz hinzukriegen. Wobei man sagen muss, sie sind gestern noch mehr gelaufen als in Glasgow. Sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen als Heidenheim. Das ist schon à la Bonheur. In Heidenheim tun sie sich auch traditionell schwer. Also das mal als erstes. Ja, der VfB lässt ein paar Punkte liegen. Ich glaube trotzdem, dass sie am Ende unter den ersten vier einlaufen werden. Wahrscheinlich kriegen wir sogar einen fünften Platz als deutsche Bundesliga für die Champions League. Ich glaube, das wird reichen. Ein Pokal los gegen Freiburg gibt die ja auch zumindest die Chance, wieder einzuziehen. Nur eins muss ich mal ganz klar sagen. Manche Diskussionen über den VAR, die finde ich auch ein bisschen, also mit Verlaub, die finde ich ein bisschen lächerlich. Also, es ist doch gut, dass gestern ein VAR da war, denn wenn das kein Elfmeter ist, also ich verstehe auch gar nicht, was der Stegemann, der sieht dieses Foulspiel, der Mittelstädt rasiert den doch ganz klar. Natürlich ist das ein Elfmeter für Heidenheim und es ist natürlich kurios, dass im Gegenzug das Tor fällt, aber das ist eine richtige Entscheidung vom VAR da reinzugehen und deshalb gibt es Elfmeter für Heidenheim und deshalb fällt auch das Tor und dann hat sich Demirovic ja über die Abseitslinie noch beschwert. Gut, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, wenn es so eine Linie gibt, du kannst darüber reden, ob du 5 Zentimeter Toleranzbereich machst wie in England, was machst du dann bei 5,1 Zentimeter? Also wenn wir der Technik vertrauen, dann sage ich, braucht man sich darüber nicht zu beschweren, wobei da ging es ja auch noch darum, an welchem Spieler wird die Linie angelegt. Also am Ende sicherlich 2 Punkte vergeben, aber da hat für mich der VAR alles richtig gemacht sogar, zumindest in dieser Elfmeterszene.
Kennst du eigentlich Martin Harnik?
Ja, ich kenne Martin Jahnik. Ich bin aber auch nicht Riera und bin auch nicht der Trainer mit dem wahrscheinlich größten Selbstvertrauen in Europa. Ja, wie hat sein ehemaliger Präsident in Ljubljana gesagt? Er akzeptiert nichts. Er akzeptiert keine Niederlage. Er akzeptiert nicht, dass andere besser waren. Er ist für sich mit seiner Mannschaft das Allergrößte.
Ja, genau. Das ist doch, das ist fantastisch. Solche Typen lieben wir doch eigentlich. Die PK war auch wieder Wahnsinn, muss man sagen. Vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Da war es nämlich so, da wurde ja gefragt, letztendlich auf den Podcast angesprochen, Martin Harnik und Max Kruse, die jetzt beide kein gutes Haar gelassen haben an Albert Riera und an der Entscheidung, dass er Trainer in Frankfurt wird, um das mal vorsichtig zu sagen. Und er wurde darauf angesprochen und kannte angeblich die beiden Spieler nicht. Gut, auch einen Ex-Nationalspieler muss man nicht unbedingt kennen oder zwei sogar. Das ist schon irgendwie eine krasse Nummer gewesen. Und so langsam aber sicher, du hast es mal ganz schön hier im Podcast auch gesagt, also entweder es geht richtig gut und es wird richtig toll oder es geht richtig in die Hose, aber so langsam habe ich den Eindruck, man kann ja 3-2 gegen die Bayern verlieren, das geht ja alles. Aber dieser ganze Sound auch wieder auf dieser Pressekonferenz und alles, was danach kam, es hat schon zumindest eine besondere Qualität, wo man aber auch sagen muss, Kollege, das machst du in Frankfurt noch bis zum Ende der Saison und dann wird eventuell neu entschieden, oder? Also das kann doch nicht gut gehen. Also die ganzen Tendenzen bisher sind nicht gut.
Ja, wobei jetzt wollen wir mal erstmal sportlich sein. Ein Punkt bei Union, das Spiel war nicht gut, ist okay, dann gewinnen sie gegen Gladbach und sie verlieren 3-2 bei den Bayern. Also da ist überhaupt noch nichts passiert. Ich habe das gesagt, ich empfinde dieses Selbstvertrauen schon ein Stück weit als Überheblichkeit und bin auch kein Fan davon, finde es fast ein bisschen unangenehm. Wobei man auch sagen muss, wir fordern auch immer Leute, die einfach mal was sagen, weil alle so weichgespült sind, dann sollten wir auch nicht direkt uns beschweren. Wir haben heute schon das Thema gehabt, der eine sagt, das war eine Tretertruppe, der Riera sagt das. Es gibt auch mal ein paar klare Aussagen und eigentlich muss man sagen, ist das auch mal gut, dass nicht alle gleich sprechen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat es bei ihm, würde ich sagen, von gesundem Selbstvertrauen ist es dann wirklich nur ein schmaler Grat bis zur Überheblichkeit. Dass einer mal sagt, die kenne ich nicht, weil die beide dann gesagt haben, wir gönnen ihm keinen Erfolg. Das ist natürlich dann auch schon eine harte Aussage. Das finde ich auch völlig okay, dass er dann sagt, kenne ich nicht. Also, ob er sie kennt, weiß ich nicht. Max Kruse sollte er eigentlich wahrscheinlich dann schon kennen. Aber das finde ich auch, das ist für mich Geplänkel. Die Mannschaft scheint im Moment zumindestens auf ihn zu hören, sonst holst du nicht ein 0-3 in München fast noch auf, weil sie hatten ja hinten raus sogar fast noch die Ausgleichschance. Also es wird auf jeden Fall interessant zu sein, das zu verfolgen, denn dieser Mann ist für Obelix wahrscheinlich in so ein Fass voller Selbstvertrauen reingefallen. Und das haben wir auch gesagt, entweder es geht gnadenlos schief oder es wird raketenmäßig abgehen. Ja, 3-2 in München. Damit kommen wir dann vielleicht auch schon auf das Spiel am Wochenende, Dortmund gegen die Bayern. Die Bayern 3-0 vorne, ist eigentlich dann ungewöhnlich, dass sie sowas noch rauslassen. War irgendwie abstruser Fehler hinten von Kim und Kimmich. Kimmich übrigens, der auch so ein bisschen, du erinnerst dich ja vielleicht, der hat ja damals trotz, was hat er da irgendwie am Band, war was gegen die Slowakei, hat er als Kapitän gespielt bei der Nationalmannschaft. Oft übergehst du sowas ja. Seit dieser Verletzung wirkt er nicht mehr ganz so stark wie in der Vorrunde. Ja. Ist dann auch immer eine Frage, das haben wir ja bei aller Kritik an Kimmich, wie er sich teilweise auch den Schiedsrichtern gegenüber da verhält, finde schon bemerkenswert, wie viel der spielt und dass der immer spielen will. Aber vielleicht wäre da auch eine Pause mal ganz gut gewesen. Scheint im Moment nicht ganz auf dem Niveau über weite Teile der Vorrunde zu sein. Ja, aber 8 Punkte Vorsprung jetzt auf Dortmund ist natürlich eine komfortable Situation. Wenn der letzte Ball von Frankfurt reingeht, dann gehst du mit 4 in das Abendspiel, vielleicht gewinnt Dortmund. Jetzt hast du 8, selbst wenn du verlierst. Also es tut mir leid, weil ich es eigentlich ganz cool finden würde, wenn mal wieder ein bisschen Spannung da wäre. Ich glaube, dass die Meisterschaft entschieden ist und befürchte auch, dass so ein Spiel in Dortmund, ich hoffe, dass es anders kommt, aber dass das der richtige Zeitpunkt für die Bayern ist, mal wieder so eine Machtdemonstration zu zeigen. Und diese Spannung, die es eigentlich nie gab, endgültig dann im so als wie so ein Streichholz auszupusten.
Ja, du Rosamunde des gepflegten Fußballs sagt dir jetzt halt einfach auch ganz klar wieder, ich sehe es anders. Ich hoffe einfach mal, dass Dortmund alles auspackt in diesem Klassiko. Und allein Klassiko finde ich irgendwie reichlich übertrieben, dass man davon
spricht. Ja, ich auch.
Lass uns ein bisschen studieren.
Der Superklassiko ist River Plate gegen Boca. Es gibt den Klassiko in Spanien und das war's. Also so. Bayern-Dortmund so künstlich hoch zu jazzen, ja.
Ja, egal. Dankeschön. Ich habe aber trotzdem die Sehnsucht und könnte mir auch gut vorstellen, dass Niko Kovac da was hinkriegt, vielleicht sogar einen Sieg.
Ja, hoffentlich.
Dann haben wir tatsächlich wirklich wieder einfach ein wenig die Fußballromantik, die wir alle auch brauchen, anstatt gelangweilt vom Fernseher zu sitzen oder im Stadion, wenn es denn um die Bayern geht. Aber man kann natürlich auch sagen, man ist jetzt inzwischen auch schon wieder gelangweilt, wenn wir in die zweite Liga mal gucken. Und da ist eigentlich auch alles geritzt. Schalke, Darmstadt und Elversberg gehen hoch. Der Rest muss leider dann doch in Liga 2 bleiben, vor allen Dingen Hertha BSC. Da glaube ich nicht mehr dran, dass die das schaffen. Was war für dich das schönste Spiel oder das interessanteste Spiel der zweiten Liga?
Darf ich dir übrigens noch gerade sagen, dass ich zum Beispiel, weil es ja auch immer eine Diskussion um Kovac gab, um den Abschluss in der Bundesliga zu machen, also ein 0-2 in Leipzig aufzuholen, à la Bonheur. Wir haben ja darüber schon gesprochen. Ich verstehe die ganzen Rummäkler an Kovac nicht. Ich glaube, es ist der beste zweite punktemäßig, den es in der Bundesliga jemals gab. Also ich finde, dass Kovac einen überragenden Job macht, auch 2-0 gegen Atalanta. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben.
Übrigens dann, wenn du da schon bist, dann muss ich auch sagen, einer, der wirklich Eier hat und von denen brauchen wir ein paar mehr, ist sein Bruder Robert, der auch jedes Mal, kurz bevor es dann in die Kabine geht in der Halbzeit, oder fast jedes Mal auch Rede und Antwort steht. Und wenn er gefragt wird, so wie sieht's aus, was müsst ihr verändern, dann auch sehr, sehr, sehr klar ist, jetzt nicht alles verrät, was sie dann irgendwie umstellen wollen, aber schon einfach auch sehr, sehr, sehr klar ist. Und man unterschätzt das immer. Ich glaube, diese beiden Brüder, die verstehen sich nicht nur gut, was unter Brüdern ja nicht immer selbstverständlich ist, sondern sie arbeiten auch hervorragend zusammen. Der geht mir immer so ein bisschen unter. Deshalb also Shoutout an Robert Kovac.
Danke, dass du es gesagt hast, Bruder. So, jetzt willst du zweite Liga. Ja, da steht natürlich ein Spiel über allem anderen. Das war Schalke gegen Magdeburg. Was für ein Spektakel am Samstagabend. Ja. Also erstmal, wenn Magdeburg spielt, ist meist ein Spektakel, weil ob oben oder unten, die spielen halt immer offensiven Fußball, das gefällt mir gut. Und dieser Zukowski, den sie irgendwie umfunktioniert, hat er sich ja selber oder in seiner Karriere vom Verteidiger zum Stürmer, das ist ein überragender Spieler, das will ich dazu nur sagen, auch Chapeau an Magdeburg, die sicherlich auch Teil dieses Spektakels waren. Aber jetzt kommen wir mal zu Schalke, weil wir und vor allen Dingen ich ja gesagt haben, es wird entscheidend sein, ob Muslic einen Plan B hat, ob es auch spielerisch mal funktioniert. Ich glaube, das wird den weiteren Weg von Schalke in diese Saison und das wird auch seine Trainerkarriere bestimmen. Er sagt ja immer, er braucht keinen Plan B. Ich finde schon, dass das mit Abstand spielerisch die beste Vorstellung von Schalke in dieser Saison war. Sie sind ja sehr schwer in die Rückrunde reingekommen, haben letzte Woche in Kiel mit so Tugenden der Hinrunde gewonnen und das war einfach ein Spektakel am Samstagabend. Chico ist eine Augenweide, muss man ganz klar sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so in dieses Spiel eingebunden werden kann, weil ich dachte, der kriegt gar nicht so viele Bälle. Ljubicic hat jetzt auch getroffen. Man hat Magdeburg mit so einer Mischung aus spielerischem und dieser Intensität fast ein Stück weit überrannt und setzt ein starkes Statement in einem Aufstiegskampf, der Wahnsinn ist. Also die Hertha ist seit gestern für mich raus. Ich glaube, es wird auch relativ eng für Stefan Leitl, weil gerade in den Spitzenspielen war das doch dann zu wenig. 10 Punkte jetzt auf Platz 3, das war's. Ja, Lautern darf vielleicht noch ein bisschen hoffen, weil sie jetzt auch mal auswärts ein Spiel gewonnen haben. Aber eigentlich glaube ich, dass es die 5 oben sind. Hannover hat was liegen lassen gegen Dresden. Großer Elfmeterfrust. Paderborn hat gewonnen, die sind offensiv stark. Elversberg, die sind ja aus deiner Aussage eh schon durch. Dann bleibt ja nur noch ein Platz direkt da. Darmstadt ist beeindruckend konstant, finde ich. Also Kohfeldt, den wir auch in diesem Podcast schon oft hart kritisiert hatten für sein letztes Wirken in Bremen und auch in Wolfsburg, macht da echt einen richtig guten Job. Also das wird's am Ende sein. Und Schalke muss diese Leistung vom Samstagabend, also das kannst du natürlich nicht jedes Wochenende, aber die müssen die schon lange tragen, weil Vorsprung ist nicht groß da. Jetzt geht's nach Fürth. Die haben auch ein Lebenszeichen gesendet gegen Bielefeld. Brutal spannend, die zweite Liga.
Ja, ich denke mir irgendwie, was mich wirklich ein Stück weit wundert oder was ich grandios finde auch irgendwo, ist, wenn die Geschichte stimmt, dass Edin Dzeko sich selber bei Schalke gemeldet hat.
Ja, das stimmt.
Dann ist es schon so, also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der ist viel zu gut für die zweite Bundesliga. Also der würde locker auch Mannschaften in der ersten Liga helfen können. Vielleicht hat er da das ein oder andere auch angetestet und die haben alle gesagt, der Ole Dzeko, ganz ehrlich, nee, lass mal stecken. Auch nicht für ein halbes Jahr, machen wir nicht. Und er musste dann vielleicht einfach auch nochmal ein Regal tiefer. Aber es ist ja schon krass, dass die Qualität, die er hat, und das siehst du ja auch, und er bindet ja auch so eine Mannschaft, er scheint irgendwo auch in der Kabine eine Anziehungskraft zu haben. Vielleicht hören die jungen Spieler dann einfach auch anders auf ihn. Vielleicht war das auch der Effekt, auf den man auch gehofft hat, dass es nicht nur einfach auch sportlich jemand ist, der, ich glaube, darüber müssen wir überhaupt nicht sprechen, dass der kicken kann, im Gegenteil, sondern dass der eben einfach auch dann innerhalb einer Kabine was bewegen kann, zusammen mit dem Trainer. Also die doppelte Motivationsspritze und vielleicht geht das ja letztendlich auf. Aber ich meine, wir witzeln ja immer drüber, dass Elversberg durch ist. Jetzt hat man da einen Geschäftsführer vorzeitig dann rausgelassen, weil er zum FCK gewechselt ist. Trainerwechsel, also da ist ja auch nicht unbedingt alles irgendwie immer homogen. Trotzdem liefern sie aber. Jetzt mal ohne Quatsch, wir haben da immer so ein bisschen drüber gewitzelt, aber ist es nicht jetzt dann doch so, du hast ja gesagt, nein, du glaubst nicht, dass sie es schaffen. Aber muss man jetzt nicht doch mal drüber reden, dass vor allen Dingen bei den ganzen Schwierigkeiten immer wieder gute Spieler weggegangen oder weggekauft wurden. Und trotzdem stehen sie jetzt auf Platz 3 und trotzdem gehen sie ihren Weg weiter. Das ist doch eigentlich, war auch was wert, oder nicht?
Also für mich ist das, was in Elversberg gearbeitet wird, ist wirklich der komplette Irrsinn. Das muss man echt sagen, auf eine total positive Art und Weise, sage ich das. Die haben so viel Fluktuation, die finden immer wieder neue Spieler, die haben den Trainerwechsel, wie du sagst, das ist sensationell. Der neue Trainer Vincent Wagner auch erfrischend selbstbewusst, wie der das hinbekommen hat. Wahnsinn, Bog haben wir hier schon gelobt. Also das ist wirklich aller Ehren wert. Ich glaube, du darfst einen Vorteil nicht unterschätzen. Wenn du gute Leute hast und gute Spieler findest, ist es wahrscheinlich in Elversberg total angenehm, auch zu arbeiten. Weil wenn 2 Niederlagen sind, interessiert es wirklich keinen. Es tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss. Während direkt bei Traditionsvereinen der Mob am Zaun hängt und irgendwie die Angst um sich greift. Es ist einfach in Elversberg wahrscheinlich relativ egal und trotzdem machen sie einen überragenden Job. Punkt. Sie werden jetzt sportlich, haben sie jetzt die nächsten 4 Spiele, alles gegen Abstiegskandidaten. Das waren kurioserweise bisher die Spiele, wo sie sich am schwersten getan haben, weil sie haben natürlich eine spielerisch richtig gute Mannschaft, aber sie gehen natürlich auch über dieses extreme Umschaltspiel und jetzt müssen sie das Spiel selber machen, da musste Lücken finden. Wenn sie da gut rauskommen aus diesen Spielen, dann sind sie ein ernstzunehmender Aufstiegsanwärter, gar keine Frage. Ich habe sie letzte Woche in Dresden gesehen, das war schon imponierend. Die liegen 1-0 zurück gegen diese Kulisse, gegen eine Mannschaft, die um alles kämpft, um nicht abzusteigen, also mit welcher Selbstverständlichkeit die auftreten, da muss man wirklich mal sagen, Chapeau, da wird richtig, richtig gut gearbeitet. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich würde am Ende sagen, dass dass Schalke, da habe ich ja im Winter gesagt, dass die aufsteigen, weil diese Wucht dann auch sehr positiv sein kann. Ich sehe Darmstadt als ganz heißen Kandidaten und sehe Paderborn mit Elversberg und Hannover in einem Dreikampf um den dritten Platz. Allerdings Spoiler, ich bin ein verdammt schlechter Tipper.
Das stimmt, deshalb gucken wir jetzt auch nochmal in die Tipperei der Champions League. ja,
da ich weiß gar nicht, wer hat denn bei uns gewonnen? Wir haben doch vor 2 Wochen schon getippt, ne? Oder wie war das nochmal?
Ja, da liege ich jetzt irgendwie 6-4 vor, aber das...
Nein, ach so, ja. Das würde ich mir gerne mal. Ich höre mir die letzte Folge nochmal an.
Hörst du dir gerne nochmal an. Ja. Dann wollen wir ein bisschen tippen. Es geht ja jetzt eigentlich schon morgen los. Mittwoch geht's weiter. Also
ja, klar.
Wir haben ein paar ganz schöne Spiele vor uns. Dann gehen wir doch einfach mal auf das Spiel Leverkusen in Leverkusen gegen Olympiakos.
Ich sag, das geht 2-1 für Leverkusen raus. Leverkusen ja. Durch schon am Hinspiel.
Okay, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, das wird ein schönes, sachliches Fest mit 3-1 für Leverkusen. Dann gucken wir uns an, Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund.
Wird, glaube ich, ein bisschen enger werden. Sage ich auch 2-1, aber die Borussia kommt weiter.
Okay. Ja, das haben wir noch.
Ja, du musst doch mal, was hast du denn gesagt?
Ach so, warte mal, was habe ich denn gesagt? Ich habe noch gar nichts gesagt.
Du hast noch gar nichts gesagt, wie das Spiel ausgeht.
Schon in Gedanken, warte. Ja, ich glaube, es wird ein... Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es wird ein 2-0 für Atalanta. Es geht in die Verlängerung und überraschenderweise kommt Atalanta weiter.
Boah. Das ist mal eine harte Prognose, okay. Und dann haben wir am Schluss noch Stuttgart gegen Celtic.
Ja, da glaube ich, das bleibt dabei. Der VfB ist international einfach eine Bank. 3-1 für Stuttgart.
Ja, ich sag, das geht 2-1 aus. Das Ding ist schon durch. Und der VfB hat für mich auch richtig gute Chancen, die Europa League zu gewinnen. Da wäre dann der erste Briefeintrag mit einem internationalen Titel auf dem Kopf. Und ich habe übrigens jetzt gerade den Mike Kleiss-Style kennengelernt. Ja, tipp du mal. Ich tippe nicht, aber ich gewinne nachher das Tippspiel. Das ist ja Wahnsinn, wirklich.
Ja, es tut mir furchtbar leid. Aber wer das kann, wer einfach links antäuschen kann und rechts vorbeizieht, der braucht doch vor allen Dingen eins, nämlich Tipp-Eier.
Eier, ganz dicke Eier.